SWR 2 zur Person.
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen die Musikstücke in dem nun folgenden Podcast-Angebot gekürzt haben.
Am Mikrofon ist Dorothea Bossert und unser heutiger Studiogast ist Yuval Weinberg, der neue Chefdirigent des SWR Vokalensembles, 30 Jahre jung und damit jüngster Chefdirigent der ARD. Schön, dass Sie hier sind.
Ja, schön da zu sein, danke.
Im Frühjahr wären Sie eigentlich als Gastdirigent gestartet mit einer mehrwöchigen Probenphase. Viele gemeinsame Projekte und Konzerte waren geplant. Und ganz wenige Tage, bevor es konkret werden sollte, kam der Lockdown. Wie haben Sie das erlebt damals?
Ganz ehrlich gesagt war es für mich auch ein bisschen entspannend, weil ich dachte, okay, ja, jetzt dürfen wir es nicht machen. Wir dürfen vielleicht was anders machen. Und innerhalb des Rahmens haben wir bestimmte Möglichkeiten, die wir auf jeden Fall ausnutzen können. Das Projekt, was wir vorhatten, kann man eh immer später machen. Hoffentlich.
Also verschoben ist nur aufgehoben.
Ja.
Jetzt sind all diese Vorkonzerte, in denen Sie hätten das Ensemble schon mal kennenlernen können, als Gastdirigent ausgefallen. Und Sie sind am 21. September gleich gestartet als Chef. Wie haben Sie denn mit dem Ensemble begonnen? Haben Sie einfach gleich losgeprobt?
Ja. Wir haben einfach losgeprobt. Ich glaube, das ist auch der beste Weg, sich kennenzulernen eigentlich, dass man einfach das macht, was man sonst auch in den nächsten Jahren viel zusammen machen würde. Natürlich habe ich vielleicht was Kleines gesagt am Anfang, ich würde das nicht Rede nennen, aber ich habe gesagt, wie ich mich freue und was ich alles vorhabe sozusagen oder was ich wertschätze in diesem Ensemble und dass ich ganz viel Respekt habe vor diesen Sängern. Aber eigentlich haben wir ja vor dem Sommer angefangen. Dadurch, dass die Konzerte ausgefallen sind, wir konnten ein neues Konzept mal ausprobieren. Und wir haben in kleineren Gruppen dann geprobt und auch aufgetreten sind wir. Dann konnte ich die Sänger sogar besser kennenlernen, als es sonst hätte sein können mit allen 30 oder so.
Haben Sie denn jetzt mit jedem schon mal gesprochen?
Ja, bestimmt. Wenigstens so ein kleines Gespräch. Wie geht's dir heute? Oder was trinkst du da?
Ja, ich stelle mir das ganz schön spannend vor. Da steht man als Dirigent, ich habe das mal summiert, wenn man diese 30 Leute vor sich hat, vor ungefähr 500 Jahren geballter Chorerfahrung. Wie ist das?
Also die 500 Jahre sind nicht wirklich im Raum. Aber schon, ich glaube, solange ich nicht das Gefühl habe, ich muss jetzt hier den Sängern was ganz Neues vorstellen, also ich bin nicht unter diesem Druck. Ich bin jetzt da und ich muss Ihnen jetzt alles zeigen, sondern wir sind jetzt alle da und wir tun einfach das Beste, was wir zusammen als Gruppe machen können. Entspannt's mich so. Und dann macht's auch wirklich Spaß.
Ja, ich würde vorschlagen, wir hören gleich mal ein bisschen Musik. Vor einem Jahr haben Sie schon mal eine Studioproduktion gemacht mit dem SWR Vokalensemble von Beat Furrer. Enigma heißt das. Können Sie dazu kurz was erzählen, bevor wir die hören?
Beat Furrer hat angefangen, diesen Zyklus zu schreiben, die Enigmas. Das war nicht als Zyklus gedacht, glaube ich, sondern er hat einen Auftrag bekommen. Und er hat Enigma 1 bis 4 für unterschiedliche Laienchöre oder Jugendchöre. Die musikalische Sprache ist irgendwie avanciert, aber auch nicht allzu schwer. Also ist auf jeden Fall machbar. Und wir hatten auch nicht viel Zeit für dieses Projekt. Also wir brauchten auch nicht so viel Zeit, weil ich war auch erstaunt, wie das Ensemble das beim ersten Durchlauf schon alles richtig gesungen hat. Und dann dachte ich, schön, jetzt können wir auch sofort Musik machen. Wir haben aus diesem Zyklus erstmal, glaube ich, 4 Sätze aufgenommen. Vielleicht kommt der Rest auch irgendwann noch dazu.
Ja, Del Sognare vom Träumen von Beat Furrer.
Ja, interessant. Jetzt so mit Abstand, ich glaube, es war vor anderthalb Jahren, finde ich das schön eigentlich. Ich dachte jetzt gerade, es klingt fast nicht menschlich manchmal, die Stellen. Es hat natürlich auch mit der Komposition zu tun. Das sind Texte von Da Vinci. Viele Jahre hielten Leute sie für Prophezeiungen, also was die Menschheit noch treiben wird in der Zukunft. Da stehen so Sätze wie, man wird laufen, ohne sich zu bewegen. All diese Sachen, was man heute auch sagen kann, ja, irgendwie, also man fährt Fahrrad oder sowas in der Art. Man konnte sich das nicht mal vorstellen. Und der Mensch wird auch als Monster ein bisschen beschrieben. Ich glaube, das stimmte sowohl früher als auch heute noch.
Ja. Ja, das war die erste Studioproduktion, die Sie, Yuval Weinberg, mit dem SWR Vokalensemble gemacht haben. SWR 2 zur Person ist hier. Ich spreche mit Yuval Weinberg, dem neuen Chefdirigenten des SWR Vokalensembles. Wollen wir mal kurz die Geschichte erzählen, wie das überhaupt kam, Ihr erster Kontakt mit dem SWR Vokalensemble?
Ja, ich kann das von meiner Seite erzählen, wie es durch meine Augen war. Also ich wurde eingeladen, eine Probe zu leiten. Genau, das war einfach eine einzelne Probe, eine Art Probendirigat oder sowas, würde ich sagen. Ich habe mich sehr gefreut, weil ich Aufnahmen vom Chor kannte, weil ich so, man kennt ja so das Bild von diesem Chor, dass sie sehr schnell sind, dass der Chor auch Perfektion leisten kann und so weiter. Das war für mich auch eine besondere Zeit, weil es war kurz vor der Geburt meiner ersten Tochter, also meines ersten Kindes. Und ich war total aufgeregt. Vor allem hatte ich Angst, dass die Geburt plötzlich anfängt, wenn ich hier in Stuttgart bin. Ich musste hier auch übernachten und habe die ganze Nacht gegrübelt. Okay, was passiert, wenn jetzt der Anruf kommt? Was mache ich dann? Plan A, ich gehe zu dieser Station, hole ich mir da ein Auto. Oder Plan B, nehme ich jetzt diesen Zug schnell oder so weiter. Das ist alles am Ende nicht passiert. Ich hatte sogar mein Handy an in der Probe. Das hatte ich auch noch nie. Das hat alles super geklappt. Ich war in der Probe trotzdem sehr präsent, aber irgendwie entlastet vom ganzen Stress, der sonst auch dazukommt, vielleicht, wenn man zum ersten Mal an einem Ort ist. Und da lief die Probe eigentlich gut. Ich kann mich an die Probe nicht so sehr erinnern, also nicht in Details. Ich kann mich daran erinnern, dass wir am Ende der Probe eine Art Durchlauf gemacht haben mit beiden Stücken, die wir geprobt haben. Und es war für mich fast wie eine Art Konzert. Also das waren nur 7 Minuten oder 8. Aber erstens von der Qualität her war es schön und präzis und zusammen. Aber vor allem musikalisch hatte ich das Gefühl, irgendwie funktioniert es. Irgendwie folgen sie sofort. Und ich kann auch das machen, wie ich mir das vorstelle. Und man brauchte keine Übersetzung. Das war eine schöne Erfahrung.
Ja, und ich kann erzählen, also in der Pause, die Probe ging 3,5 Stunden, dazwischen eine 1/2 Stunde Pause. In der Pause stand auf einmal der Chorvorstand bei uns auf dem Flur vor der Tür von Frau Bent. Und hat gesagt, wir wollen den als Chefdirigent. Wie, ihr wollt den als Chefdirigent? Ja, der ist es. Also wir haben ihn schon gefragt. Das war ganz verrückt. Also sie waren total begeistert über ihre Schnelligkeit, über die Gelassenheit in der Kommunikation und über die extrem hohe Präzision und Treffgenauigkeit, sofort ganz freundlich und ruhig den Finger in die Wunde zu legen und sofort das richtige Instrument zu wissen, den richtigen Trick, wie man das Problem lösen kann. Und dann waren sie quasi wenige Minuten später, zumindest hier intern, der ausgesuchte Chefdirigent, und zwar einstimmig vom Ensemble. Das gab es meines Wissens noch nie.
Ja, das war für mich auch sehr überraschend. Ich habe es auch nicht sofort so ernst genommen. Ich dachte, okay, schön, mal schauen, wie es sich weiterentwickelt.
Ja. Woher kommt diese große Gelassenheit? Können Sie dazu was sagen? Ist das Begabung? Ist das Erfahrung? Ist das Fleiß?
Ja, vielleicht alles zusammen und noch dazu, dass man die Aufregung oder bestimmte Sachen von außen nicht sehen kann bei mir. Ich weiß nicht. Also ich bin natürlich wie alle Menschen auch oft oder manchmal gestresst oder aufgeregt oder habe Angst. Ja, aber ich akzeptiere es irgendwie. Und also wenn es um Musik geht oder um diese, ich nenne es jetzt Beruf, obwohl es Beruf und trotzdem also mein ganzes Leben ist, ich hatte immer eine sehr große Motivation, weiterzukommen, und trotzdem nie hatte ich so das Gefühl, ich muss das richtig schaffen. Und dieser Druck kenne ich von anderen Aspekten im Leben sozusagen, aber in dem Aspekt habe ich es nicht, und das ist für mich sehr entspannt.
Stichwort Erfahrung. Sie waren 2 Jahre lang von 2015 bis 2017 Dirigent des Nationalen Jugendchors in Norwegen. Sie sind Dirigent des Osloer Kammerchors Nova. Seit Sommer 2019 sind Sie erster Gastdirigent des norwegischen Solistenchors. Wie heißt er richtig?
Der Norske Solistkor.
Ja, den Part, den übergebe ich dann immer an Sie. Sie haben viel mit dem Chor des Bayerischen Rundfunks gearbeitet, und aus all diesen Produktionen hören wir in den kommenden 2 Stunden Aufnahmen. Sie haben viel Musik mitgebracht. Vielleicht hören wir gleich als nächstes mal von dem Osloer Kammerchor Nova, mit dem sie eine relativ neue CD aufgenommen haben, ein Hörbeispiel. Was ist das für ein Chor?
Kammerchor Nova habe ich 3 oder 4 Jahre geleitet in Oslo, als ich dort gelebt habe. Das ist ein, man nennt das, glaube ich, semiprofessioneller Chor. Das sind meistens Musiker, aber nicht unbedingt Sänger. Die Sänger werden nicht bezahlt, sondern das ist doch ihre Leidenschaft sozusagen. Sie kommen einmal die Woche zur Probe oder ab und zu auch mit Probenwochenenden, wie man das sonst auch kennt, aber mit hohen Ansprüchen sozusagen.
Ja, und mit diesem Chor haben Sie 2017 den ersten Preis und den Preis für die beste dirigentische Leistung im Kammerchorwettbewerb in Marktoberdorf gesungen. Damals haben auch einige unserer Sänger sie gehört und hatten dann vorgeschlagen, sie für dieses Vordirigieren doch unbedingt mal einzuladen, weil sie sie kennenlernen wollten. Ja, was hören wir aus der CD? Was schlagen Sie vor?
Also aus der CD, die Musik, es geht um diese CD, um Glauben und Zweifel, so ganz einfach gesagt. Also das sind zeitgenössische Stücke und zeitgenössische Werke, die auf Volksmusik basieren. Und ich habe da ein bisschen aus meiner Heimat, also aus dem Jüdischen oder aus Israel, einfach ein paar Lieder mitgebracht. Und die haben wir auch oft zusammen mit norwegischen Sachen gemacht oder zusammengetan. Das, was wir jetzt hören werden, heißt Anima Amin. Das ist so eine Art Gebet. Und der Text lautet: Ich glaube mit vollem Herzen, dass der Messias kommen wird. Und die Geschichte ist, das wurde innerhalb des Zweiten Weltkriegs im Zug geschrieben nach Treblinka, glaube ich. Und ein Rabbi, der Name fällt mir jetzt nicht ein, hat den Text so wiederholt. Der Text ist sehr bekannt und auch sehr, sehr alt. Und Leute, die diese Erfahrung überlebt haben, haben die Melodie weiter mitgenommen. Und das wurde dann irgendwann bekannt. Und das kennt fast jeder, diese ganz einfache Melodie. Und da es um Zweifel und Glauben geht, fängt das Lied so an, dass wir das einfach mal durchsingen und im Schluss fällt die Bearbeitung ein bisschen auseinander. Und da bleibt so ein großes Fragezeichen, weil ich finde die Erfahrung so krass, dass man weiß, der Tod wartet auf mich jetzt gleich. Und trotzdem das, was also die letzten Worte, die ich sagen will, sind: Ich glaube an Gott. Und es ist so eine starke Aussage und so ein starkes Gefühl, dieses Glauben zu haben. Das mich auf jeden Fall fasziniert und sehr berührt auch. Und dazwischen, zwischen diesen beiden Wiederholungen, kommt noch ein norwegisches Lied. Med Jesus vil jeg fare. Mit Jesus will ich fahren. Also mit Jesus komme ich sozusagen hoch. Also das ist jetzt derselbe Gott vielleicht, eine andere Art Glaubens, aber trotzdem mit demselben Message sozusagen.
Beispiel aus der CD Of Light and Dust, die mein heutiger Studiogast, der Chefdirigent des SWR Vocal Ensembles, Yuval Weinberg, aufgenommen hat mit dem neuen Kammerchor Oslo, den er viele Jahre lang dirigiert hat. Das war ein israelischer Hymnus von Abraham Kaplan und dazwischen ein norwegisches Kirchenlied. Diese Zusammenstellung, hat die jemand komponiert oder war das Ihre Idee?
Ja, das war meine Idee. Also es ist jetzt irgendwie relativ üblich in der Chorwelt, dass man bestimmte Sachen zusammen fusioniert sozusagen. Aber ich hatte vor, das hebräische Lied mitzubringen und dann dachte ich, was könnte noch dazu passen. Und jetzt innerhalb der 4 Jahre, in denen ich in Norwegen gelebt habe, habe ich sehr viel Volksmusik gehört und dachte, ah, diese Hymne, Med Jesus vil jeg fare. Übrigens war der Komponist Henning Sommero von dieser Bearbeitung, von dem Lied dazwischen. Und sonst haben wir ja die Übergänge eher improvisiert. Wir haben das lange geprobt und wir haben einfach unterschiedliche Sachen ausprobiert und geguckt, was funktioniert, was überzeugt uns. Und dann dachte ich, irgendeine Nacht konnte ich nicht schlafen, dachte ich, Moment, wir müssen das Lied, das Hebräische, nochmal wiederholen am Ende, aber so, dass die ganze Bearbeitung einfach auseinanderfällt. Dass ein paar Töne liegen bleiben, einige machen so gläserne nach unten, einige verschwinden einfach irgendwie. bis nur eine Stimme, und zwar auch die jüngste im Chor, am Ende bleibt und sagt, ich glaube. Aber ob man ihr glaubt, weiß ich nicht. Das ist ein bisschen der Sinn. Und die Solistin dazwischen, Marie Askvik, die auch so improvisiert hat und den Übergang vom Norwegischen wieder ins Hebräische gemacht hat, das hatten wir alles gar nicht geprobt. Das war in der Aufnahme, und dann hat sie gefragt, was soll ich da machen? Und ich habe gesagt, probier mal was aus. Und sie kennt diese Tradition gar nicht. Dann hat sie mich gebeten, auch mal was vorzuschlagen oder was vorzusingen. Das habe ich gemacht. Sie macht das natürlich viel schöner danach. Ich mag diese Version. Ich habe mich auch gefragt, irgendwann, als wir das zusammengeschnitten haben, ob das zu krass ist, aber mich überzeugt.
Sie haben viel mit Jugendchören gearbeitet. Der neue Kammerchor Oslo ist relativ jung. Sie sind für 3 Jahre jetzt künstlerischer Leiter vom Eurochoir von Europa Cantat. Sie waren lange Dirigent des Nationalen Jugendchors von Norwegen. Wie ist das eigentlich? Sie sind ja dann als Dirigent gleichaltrig mit den ganzen Sängern quasi. Ist man da sozial mittendrin oder als Dirigent eher außen vor?
Erstens bin ich jetzt mittlerweile nicht mehr zwischen 18 und 28. Also jetzt würde ich jetzt auch der Älteste sein in der Gruppe, was mich weder stört noch Motivation oder Kraft gibt. Aber ich glaube, an sich ist mein Bild immer davon, dass man trotzdem immer ein Teil der Gruppe ist. Und gleichzeitig hat man auch eine andere Verantwortung oder eine andere Aufgabe als die anderen. Und trotzdem gibt es manchmal so diesen Abstand oder dass man einfach mal die Ruhe braucht, um über alles nachzudenken, weil ich mich für die nächste Probe vorbereiten muss, obwohl der Rest jetzt eine Pause hat oder sowas in der Art. Doch, ich fand das eigentlich sehr schön bei diesen Jugendchören, weil die Leute kommen sowieso aus unterschiedlichen Ecken und sind nicht sonst im Alltag die besten Freunde. Aber es entsteht durch die hohe Energie von allen auch so eine extrem positive, freundliche, warme Atmosphäre. Und ich will das auch miterleben. Also deshalb mache ich das auch. Ich will da nicht nur vorne stehen und sagen, du mach das und du mach das. Ich würde darunter leiden, wenn ich das alles nicht mitmachen darf.
Und jetzt mit dem SOR Vokalensemble als Chefdirigent. Also ich habe den Eindruck, dieses gemeinsame Entwickeln gehört auch ein Stück weit zu Ihrem Arbeitsstil. Geht das mit einem professionellen Rundfunkchor auch?
Ja, warum nicht? Es ist natürlich anders. Also man verbringt jetzt nicht 2 Wochen zusammen und sieht sich dann nicht mehr, sondern man sieht sich jeden Tag. Es kann nicht gleich sein. Es hat eine andere Ebene auch, aber auf jeden Fall. Dass man sich gerne sieht, dass man gerne zusammenarbeitet. Das ist nicht nur, wir sitzen zusammen und wir machen so schnell wie möglich und so gut wie möglich unsere Aufgabe, sondern wir lassen unsere Persönlichkeiten auch zusammenkommen, irgendwie zusammen kommunizieren, sodass die Musik wirklich irgendwie ehrlich und auch eigenartig wird.
Und entwickeln Sie dann auch gemeinsam die Interpretation? Kommt die nicht von Ihnen als Dirigent?
Ja, darüber denke ich viel nach. Sie kommt natürlich von mir erstmal, aber oft höre ich so von anderen, ich weiß genau, wie ich will, dass das klingt. Und mir geht's nicht so. Manchmal schon, aber oft auch habe ich so ein vages Bild im Kopf. Und ich kann das erst festlegen, wenn ich den Klang des Ensembles höre. Weil ich kann nicht meine Interpretation mit jeder Gruppe gleich machen. Weil jede Gruppe kann was anders, bringt was anders. Genauso wie jedes Theaterstück. Wenn ein Schauspieler das vorliest oder spielt, dann klingt's anders. Und es gibt mehr als eine richtige Version. Ich höre so beim ersten Durchlauf sozusagen, was mir angeboten wird. Und dann versuche ich so schnell wie möglich, meine Ideen da rein umzusetzen und dann die Interpretation auf die Beine zu stellen.
Aber eigentlich ist die Idee des Chorsingens ja, gemeinsam eine Stimme zu werden. Eine Interpretation entwickeln, es geht nur bei einzelbesetzten Stimmen, oder?
Ich glaube, man braucht sowieso eine Person, die entscheidet, eine Person, die die Richtung gibt. Aber ohne zu merken, haben die Sänger auch schon selbst eine Interpretation. Und so ein Chor, der einfach jeden Tag zusammensingt und in dem Fall auch extrem gut zusammensingt, ist fast wie eine Person im besten Fall. Und dann, ohne dass sie merken, singen sie den Ton doch länger oder kürzer oder phrasieren mehr ab oder weniger ab. Und manchmal ist es genau das Gegenteil von dem, was ich mir gewünscht habe. Und dann denke ich, Moment, ist aber schön. Dann lassen wir das so, ich sag nichts. Ja, das ist ein Teil des Prozesses, glaube ich. Oder manchmal habe ich bestimmte Bitten oder Wünsche und die werden gut umgesetzt und dann denke ich, das klingt aber nicht natürlich, das passt nicht zu diesem Klang, zu diesen Menschen, dann ändern wir das nochmal. Ich versuche so selten wie möglich natürlich meine Entscheidungen zu ändern, um die Leute nicht zu nerven.
Kostet das mehr Zeit?
Nee, ich glaube nicht. Das soll sehr schnell passieren und es passiert nur bei mir im Kopf. Die Leute wissen nichts davon. Und natürlich, ich versuche immer zur ersten Probe zu kommen, dass ich wirklich bei jedem Ton weiß, wie soll der Ton klingen. Und trotzdem ist es fluid irgendwie, alles fließt so.
Jetzt habe ich eben aus dem Zug noch eine E-Mail von Ihnen gekriegt mit einem Musikstück, was Sie mit dem Nationalen Jugendchor von Norwegen aufgenommen haben, was Sie gerne hier in der Sendung spielen wollten. Was ist das für eine Musik? Warum wollten Sie das hier vorstellen?
Das sind zwei norwegische Volkslieder. Das erste heißt Jesus, hör mig stille und das zweite Christus op auf Döde. Man versteht den Text fast schon als Deutscher. Jesus, gib mir Stille oder Ruhe. Und das zweite ist über Jesus, also Christus, der auferstanden ist. Ich wollte sie gerne spielen. Erstens, weil man sie hier wahrscheinlich nicht kennt. Ich kannte diese Musik überhaupt nicht, bevor ich nach Norwegen kam. Das hat mich sehr fasziniert, als ich da war. Es ist sehr präsent im Chorleben und insgesamt. Und die Musik ist oft nicht sehr komplex. Also das sind keine Bearbeitungen, die 32-stimmig sind. Aber an sich ist Unisonien immer das Schwerste, was man tun kann im Chor. Das habe ich so mit 6 gedacht und das denke ich immer noch. Und manchmal denke ich, wie saßen wir so viele Stunden an einer Linie und haben nur das geübt, so bis die Linie wirklich homogen und zusammen und auch natürlich klingt, mit Verzierungen und so weiter. Und ich bin mit dem Ergebnis in dem Fall auch sehr zufrieden. Es hat bei mir was auch aufgelöst, auch wenn es um andere Musiksorten geht, auch um neue Musik, die 60-stimmig ist und solche Sachen.
Also die Kunst der Schlichtheit. Hören wir mal rein. Joval Weinberg und der Nationale Jugendchor von Norwegen. Der Nationale Jugendchor von Norwegen unter Leitung von Joval Weinberg war das mit 2 Chorälen, die improvisiert waren. Also die Zusammenstellung war improvisiert, der Übergang war gebaut. Ich frage mich, diese Ornamentik, ist die aus der norwegischen Folklore oder wo kommt die her in dieser improvisierten Musik?
Ja, die ist aus der norwegischen Volksmusik. Sowohl die Sänger als auch ich, wir hatten alle nicht so viel Ahnung davon. Eine Sängerin hat auch Volksmusik studiert und kam auch so einer Familie, in der es zu Hause gesungen wurde. Das war auch die Solistin Synnøve Sætre und sie hat das oft vorgemacht, erstens. Und zweitens haben wir auch mit einem relativ alten Sänger gearbeitet, der uns das einfach langsam vorgemacht hat und wir haben es einfach so geübt, dass es irgendwie natürlich wurde. Und genau diese Arbeit war interessant und für mich natürlich total, weil es mir fremd ist. Es ist nicht meine Musik von meiner Zuhause.
Toll, also wie die da mit voller Energie reinsteigen in die Bruststimme.
Ja, und das ist auch eine Konzertaufnahme gewesen. Also genau diese Musik klingt jedes Mal anders. Und was ich spannend finde, ist die Kraft dieser Stille hat. Also das ist jetzt irgendwie nicht so gebrüllt oder auch nicht extrem rhythmisch oder sowas, aber auch die ruhigen Momente haben einfach, finde ich, sehr viel Kraft, genau in dieser Musik. Und damit identifiziere ich mich auch, unabhängig von der norwegischen Musik. Deshalb finde ich sie toll.
Joval Weinberg ist mein Studiogast heute in SWR 2 zur Person, der Chefdirigent des SWR Vokalensembles seit diesem September. Joval Weinberg, es ist schon 2-mal angeklungen. Sie kommen aus Israel, sind aufgewachsen in einem Vorort von Tel Aviv. Ich würde gerne mal ein bisschen mehr über Ihre Jugend erfahren, über Ihre Kindheit. Wie sind Sie geworden, was Sie sind? Die meisten Musikerbios beginnen mit, im Alter von 5 Jahren begann er oder sie mit dem Klavier- oder Cello- oder Violinspiel. Wie war das bei Ihnen?
Auch genau so. ja, ich glaube, mit 5 habe ich angefangen mit Klavier. Natürlich sehr unprofessionell und habe nicht viel geübt. Also richtig ernst wurde das erst im Chor. Als ich 8 oder 9 war, glaube ich, bin ich dann im Chor eingestiegen, in einen Kinder- und Jugendchor dann. Ich kann mich noch daran erinnern, eigentlich, dass die Chorleiterin zu unserer Schule kam und hat einfach gefragt, wer will vorsingen. Und das hieß natürlich, man kriegt 5 Minuten frei vom Unterricht. Deshalb habe ich natürlich ja gesagt, so wie alle, glaube ich. Und das Niveau war auch nicht so, dass, also ich glaube, jeder wurde letztendlich aufgenommen, jeder, der Lust hatte. Und in diesen Jahren, also glaube ich so zwischen 6 und 10, habe ich alles ausprobiert. Also ich weiß nicht, wie es hier ist in Deutschland, aber in Israel ist es total üblich, also wie in Amerika vielleicht, dass man einfach mal Dramaunterricht hat und dann Basketball, Fußball, Tischtennis, Schwimmen, all die Sachen habe ich gemacht. Also noch viel mehr, glaube ich, Judo. Und bei nichts bin ich dann dran geblieben. Genau 2, 3, 4 Mal. Und das war auch so der Witz bei meiner Familie, okay, ja. Der hat nie genug irgendwie Motivation oder Kraft, dran zu bleiben bei einer Sache. Und der Chor war wirklich das Einzige, das ich eigentlich seitdem ich 7 bin, bis heute intensiv gemacht habe. Oder das eine, was mich immer begleitet hat. Und wahrscheinlich liegt es daran, dass es für mich richtig ist.
Sie sagen, Ihre Eltern haben das so beobachtet und begleitet. Kommen Sie aus einer Musikerfamilie?
Nein, meine Eltern sind beide nicht Musiker. Meine Oma hat gerne Klavier gespielt, also nicht mehr als ich so jung war, aber früher, als sie jünger war, hat sie viel gespielt. Ich glaube auch manchmal Konzerte gegeben. Und ihr jüngerer Bruder ist echt ein sehr erfolgreicher Pianist geworden. Der ist schon mit 16 in die USA gegangen und hat da bei Juilliard studiert. Und der ist seit 20, 30 Jahren Professor in Juilliard.
Wie heißt er?
Josef Kalichstein. Den kenne ich, den habe ich nur ein paar Mal im Leben getroffen, weil er halt genau sein ganzes Leben in den USA hat. Ich habe viel von ihm gehört, von meiner Oma, die seine große Schwester und wie seine zweite Mutter war. Sie war auch eher seine erste Lehrerin. Also in meiner Familie hat sie auch immer gesagt, lass ihn nicht aufhören mit Klavier oder sowas in der Art, hat sie meinen Eltern gesagt, weil auch da wollte ich aufhören natürlich irgendwann. Ja.
Und Ihre Familie ist, nehme ich an, aufgrund der Generation eingewandert in Israel nach dem Zweiten Weltkrieg. Von wo kamen die?
Fast alle aus Polen, ja. Ein Viertel von mir ist schon irgendwie 8. oder 9. Generation in Israel gewesen, aber oder in Palästina, wie auch immer man das Land nennt. Die anderen kamen aus unterschiedlichen Ecken in Polen.
Und wurde zu Hause Polnisch gesprochen?
Also bei mir zu Hause sowieso nicht, weil meine Mutter ist in Israel geboren und mein Vater ist mit 1 Jahr nach Israel gekommen. Aber bei denen zu Hause wurde es viel Jiddisch gesprochen, wie bei den meisten Juden, die aus Osteuropa kamen. Aber in Israel ist es auch so, glaube ich, dass man genau in diesen Jahren, in den 50ern, in den 60ern auch noch komplett versucht hat, die alte Sprache hinter sich zu lassen und sich dem Hebräischen anzunähern und nur Hebräisch zu reden. Und die Älteren, also die Generation meiner Großeltern sozusagen, die Eltern meines Vaters, konnten kein Hebräisch. Der hat das in der Schule gelernt und ihnen das irgendwie beigebracht. Und ich glaube, damals hat man sich auch geschämt, dass die Eltern irgendwie Akzent haben. Und heute denke ich, mein Gott, wenn man noch eine Sprache kann von zu Hause, ist es einfach so toll. Aber das muss wahrscheinlich erstmal runtergehen und dann wieder hoch, dass man die Vorteile auch sieht und sich nicht fremd fühlt, weil das Land war so neu, alle wollten irgendwie dazugehören. Niemand hat dazugehört und das kam dazu.
Ja, Sie haben Aufnahmen mitgebracht von diesem Jugendchor, in dem Sie gesungen haben. Vielleicht hören wir dann mal eine und dann würde mich sehr interessieren, was war denn da an diesem Chor, dass Sie da dabei geblieben sind?
Das habe ich viel her nicht gehört. Ich musste auch richtig lange suchen, bis ich diese Aufnahmen bekommen habe. Das war das Stück La Kolzman von Menachem Wiesenberg, gesungen vom Liron-Chor in Herzliya, Israel.
Der Chor, in dem Sie groß geworden sind eigentlich, ab dem 8. Lebensjahr. Wie lange haben Sie da gesungen?
Auf jeden Fall bis ich 18 war und dann habe ich den Chor geleitet und auch noch immer noch mitgesungen manchmal.
Sind Sie nicht irgendwann mal in Stimmbruch gekommen?
Doch, aber das war meine einzige Möglichkeit, dabei zu bleiben. Dann habe ich einfach weiter alt gesungen. Wie viele Jungs das machen, weil es in Israel einfach keine Knabenchöre gibt und es gibt einfach keine Jungs in Chören.
Das heißt, das waren alles Mädchen, stimmt?
Das waren alle Mädchen.
Das klingt aber nicht so. Dann erstaunlich.
Liegt ja, daran, sehr, dass ich da noch mitsinge. Da
nee, sehr körperhaft, finde ich. Ungewöhnlich körperhaft für ja, einen Mädchenchor.
Das, ja, das stimmt ja. Das war irgendwie auch ein Schwerpunkt der Chorleiterin. Ronit Shapira heißt sie. Sie arbeitet immer noch mit dem Chor. Der Chor ist ja immer anders, weil die Kinder oder die Jugendlichen anders sind. Ich glaube, da bin ich 10 in dieser Aufnahme und singe Sopran 1.
Und der Satz ist unglaublich anspruchsvoll. Manchmal klingt es wie Distler, manchmal hört man so ein Ligeti durch.
Ja, ich habe das Stück auch geliebt.
Wie viel haben Sie denn geprobt da?
Oft. Wir haben es, glaube ich, 2-3 Mal die Woche geprobt. Und auch mehrere Stunden, so 3-4 Stunden manchmal auch ohne Pause, also ohne eine gesamte Pause. Man durfte immer auf Klo gehen, aber nicht mehr als das. Und wir waren oft auch unterwegs oder auf Wettbewerben und sowas. Und dann hatten wir echt manchmal so 5 Proben die Woche im Sommer, wenn es keine Schule gab. Und lange Proben und mit so viel Disziplin, dass es auch bei den Rundfunkhörern hier nicht so streng ist.
Wow.
Ja, aber ich habe es echt geliebt. Also ich habe die Stücke jetzt 20 Jahre, glaube ich, nicht gehört, das, was wir jetzt gehört haben. Und es ist mir genauso bekannt wie früher. Ich glaube, ich kann es fast auswendig.
Und das Repertoire, das ist jetzt repräsentativ für das, was Sie da gesungen haben im Jugendchor. Also immer zeitgenössische israelische Komponisten?
Ja, sehr, sehr viel zeitgenössische Sachen. Also wir haben natürlich auch Klassik gesungen, Mendelssohn oder Brahms und manchmal auch alte Musik, aber nur so als Nebenspur. Hauptsache haben wir wirklich viel mit Komponisten auch gearbeitet, auch mit guten Komponisten, die sehr gerne für Chöre schreiben wollten und auch schwierig schreiben wollten und ihre einzige Möglichkeit war, für Jugendchöre zu schreiben, weil die wirklich in der Lage waren, was Anspruchsvolles auf die Bühne zu bringen.
Weil es keine Profiköre gibt?
Ja, genau. Es gibt keine Profiköre in Israel. Es gibt auch, dadurch, dass das Land jung ist, gibt es auch keine lange Tradition vom Chorgesang. Es kam so auch mit Leuten, die aus der Ukraine oder aus Russland kamen oder auch aus Polen oder aus Deutschland. Es hat sich aber stark verändert in den 40er, 50er Jahren. Dadurch, dass die Leute in Israel auch zur Armee gehen, wenn sie 18 sind, sowohl Jungs als auch Mädchen, hören die Leute damit auf zu singen erstmal. Und dann kommt das Studium und dann hat man eh keine Zeit zum Singen und dann macht man das erstmal 20 Jahre nicht. Und mit 50 erinnern sich die Leute plötzlich wieder daran, Moment, ich mochte das mal, ich will wieder singen. Man verpasst die stimmlich beste Zeit. Es gibt viele Chöre, in denen die Leute wirklich alle älter sind und viele gute Jugendchöre oder einige gute Jugendchöre. Aber so dazwischen, zwischen 20 und 40 singen Leute sehr wenig. Leider. Es ist immer zu viel zu tun.
Erstaunlich, dass aus Ihnen ein Dirigent geworden ist und nicht ein Sänger. Man würde ja denken, wenn ein Junge, ein Kind so einen Spaß hat am Singen, dann studiert es Gesang. Warum haben Sie sich für Dirigieren entschieden? Wie kam das?
Ich glaube, ich hatte die Spaß nicht am Singen, sondern dabei zu sein. Ich mochte natürlich auch das Singen, aber als Kind und auch danach habe ich mich überhaupt nicht getraut, alleine zu singen. Sogar die Chorleiterin war so streng, dass bei bestimmten Sachen jeder mal vorsingen musste, vor den anderen. Und ich war so aufgeregt und sie wusste schon, bei mir kommt einfach keine Stimme raus, wenn ich jetzt alleine singen muss vor allen. Ich war dran sozusagen, ich habe ihr so nur den Blick geschickt, jetzt geht's nicht. Bei keinem anderen hat's geklappt. Also alle mussten echt vorsingen. Ich hatte so Lust, auch solistisch zu singen, aber ich hatte auch so viel Angst davor, dass ich dachte, das werde ich einfach nie können. Und ich glaube, weiß ich nicht, mit 13 oder 14 musste ich, wir haben Pergolesi Stabat Mater gemacht und dann musste ich ein paar Solopartien übernehmen. Und das war echt eine gute Herausforderung, weil es mir viel Spaß gemacht hat und hat mir ein bisschen Mut gemacht, das weiterzumachen. Und dann hat sich langsam so aufgelöst, diese Angst, alleine zu singen. Aber ich will immer noch nicht alleine singen oder alleine spielen. Deshalb mache ich das auch, weil man so mit vielen anderen Musik machen darf.
Und dann hat die Chorleiterin Sie zu Ihrem Assistenten gemacht? Oder wie kam das? Sie sagen, Sie haben dann später den Chor übernommen?
Also ich habe den Chor nie komplett übernommen, dann immer nur teilweise. Ich habe mit 3 anderen Freundinnen, also es gab wie gesagt nur Mädchen, so ein kleines Ensemble gegründet und wir haben 4-stimmige Sachen gemacht und ganz viele alte Sachen. Und dann habe ich manchmal auch so Stimmgruppen geleitet, ohne dass es auch ausgemacht war, einfach so. Und dann habe ich mehr und mehr geleitet und auch dann bestimmte Stücke und dann dieses Ensemble und dann das ganze Konzert und dann mal solche Sachen. Und das ist irgendwie gewachsen und sie hat mir auch viel Raum gegeben und das Gefühl, sie glaubt daran, dass ich das kann. Und das hat mir einfach Raum gegeben, das zu machen, was ich wollte.
Und gab es da einen Moment, wo Sie gewusst haben, das wird mein Beruf?
Ja, Ich habe tatsächlich nicht sehr lange darüber nachgedacht, bevor ich so 17 war. Ich dachte, okay, weil es in meiner Familie auch so fremd ist, bei mir machen alle so Computersachen, Sachen, die mir sehr fremd sind, aber ich dachte, okay, also Job ist sowas. Und Musik ist ja schön, aber es kam nicht so richtig in Frage. Aber dann irgendwann, ich glaube, es war mit 17, saß ich hinter der Bühne, als das Orchester gespielt hat, bei einem Orchesterkonzert, und wir mussten im zweiten Teil mitsingen. Und ich war mit der Partitur dort und hab's mitgefolgt, und dann dachte ich, ja, irgendwie werde ich auch Geld verdienen können mit diesem Beruf. Ob das jetzt nur schlechte Kantoreichöre, die mich noch leiden können, oder weiß ich nicht, irgendwelche Sozialprojekte, das werde ich schon machen können, ohne zu verhungern. Und was anderes will ich nicht machen. Ab dem Moment habe ich mir so als Ziel vor den Augen gehabt, da gehe ich hin. Und auf einmal wurde alles umgestellt. Ich habe sofort angefangen, mehr Privatunterricht, Harmonielehrer oder sowas zu nehmen, um ein bisschen nachzuholen. Und ich glaube, es war sogar möglich. Es war nicht zu spät.
Sieht so aus. Und mussten Sie kämpfen bei Ihren Eltern für diesen Berufswunsch?
Nee, gar nicht. Also sie haben es sofort akzeptiert. Und ich glaube sogar, alle haben immer nur gesagt, ja, das war uns aber klar. Also nicht nur meine Eltern, sondern alle, die ich kannte. Und ich dachte, nur mir war es vielleicht nicht klar, aber oder man hat nicht darüber gesprochen. Ja.
Und dann sind Sie studieren gegangen? Wo haben Sie studiert? In Tel Aviv?
Oder genau, also während der Armee habe ich in Tel Aviv studiert, an der Uni, an der Musikhochschule. Ich habe da Orchesterleitung studiert. Und nach den 2 Jahren, als ich fertig war mit der Armee, bin ich dann nach Berlin gegangen. Und da habe ich meinen Bachelor in Chordirigieren gemacht bei Jörg-Peter Weigle, bei dem ich sehr, sehr viel gelernt habe, sowohl musikalisch als auch übers Dirigieren. Und als ich dort fertig war, dann bin ich nach Norwegen gegangen und habe da mein Masterstudium gemacht und abgeschlossen bei Grete Pedersen, bei der ich auch sehr viel gelernt habe und mit der ich auch noch engen Kontakt habe. Und wie Sie schon erwähnt haben, ich bin auch dort ein bisschen geblieben, bin da als erster Gastdirigent bei Ihrem Chor.
Ja, Grete Pedersen, Sie haben eine CD von ihr mitgebracht. Sie hat gerade Berlioz Choro aufgenommen. Ein Stück, was darin ganz besonders ist, dass der Chor mitten im Orchester sitzt. Immer ein Sänger und ein Instrument bilden ein Paar. Ein instrumentales Singen, sowohl von dem Instrument aus als auch vom Sänger aus. Eine ganz besondere Situation. Haben Sie mit der Produktion was zu tun gehabt?
Das war sogar mein erstes Projekt bei dem Chor. Nicht die Produktion, aber das Stück. Ich kam nach Norwegen und am Tag danach musste ich Bass 7 singen und assistieren bei dem Projekt. Und das war das erste Mal, dass ich so eine Partitur mit 80 Partien gesehen habe. Das sind ja 40 Instrumente, 40 Sänger. Ich glaube, ich war Bass 7 und zusammen mit dem ersten Fagott. Aber vielleicht bin ich jetzt auch falsch. Wie gesagt, ich habe da mitgesungen und mitdirigiert und da waren auch die 2 Jahre des Studiums die ganze Zeit so. Ich musste einfach mitkommen führen, ohne dass ich Ahnung habe überhaupt, worum es geht. Einfach so alles in die Hand nehmen und das hat funktioniert, weil wenn man das muss, dann funktioniert es auch. Ich habe dadurch sehr, sehr viel gelernt.
Ein Ausschnitt aus Luciano Berios Choro, gesungen vom Norske Solistkör unter Grete Pedersen. Juval Weinberg, mein Studiogast heute in SWR 2 zur Person, der neue Chefdirigent des SWR Vokalensembles. Er hat damals mitgesungen bei diesem Stück, bei seiner Dirigierprofessorin Grete Pedersen. Mich würde interessieren, Sie haben in Deutschland studiert, Sie haben in Oslo studiert. Was ist der Unterschied? Das sind, glaube ich, 2 völlig verschiedene Systeme, gell?
Ja, richtig. Ja. Also die Systeme vor allem sind sehr unterschiedlich und auch meine Hauptlehrer waren sehr anders und es war auch mit Absicht so. In Deutschland gab es einfach erstmal sehr viel mehr System. Also ich hatte bestimmt 7 Fächer, die alle Einzelunterricht waren. Also Partiturspiel, Klavier, Begleitung, also Korrepetition. Und dann kam noch dazu natürlich Dirigieren, Orchester dirigieren, Chor dirigieren. Stimmbildung, was weiß ich, also sehr viele Sachen und wenig Vorlesungen. Eigentlich hatte ich gar keine Vorlesungen, weil ich davor in Tel Aviv studiert habe. Und in Oslo hatte ich fast keine Unterrichtsstunden. Also ich glaube, bei Grete hatte ich vielleicht zweimal innerhalb der 2 Jahren wirklich eine richtige Unterrichtssituation am Klavier. Sonst war es wirklich sehr viel so, dass ich sie begleitet habe bei ihrer Arbeit als Assistent. Und schon ab dem ersten Tag musste ich was leisten. Also ich musste entweder sofort dirigieren, ich musste sofort Feedback geben oder sowas in der Art. Oder wirklich hatte meine eigenen Projekte und das war echt toll, weil man als Student 16 gute Profisänger hat und 4, 5 Probentage und am Ende ein Konzert oder 2. Ich konnte das Repertoire fast selber bestimmen oder zusammen mit Grete und sie hat mir total einfach Freiheit gegeben. Alles, was ich davor gelernt habe, konnte ich endlich mal ausprobieren. Also ich hatte natürlich davor viele Chöre, aber es ist ganz anders, wenn man einen eigenen Profichor hat zur Verfügung sozusagen. Man kann mit dem alles machen, was man will und alles ausprobieren. Und Grete hat, glaube ich, nie was gesagt in den Proben. Sie saß immer dabei und wir sind danach immer irgendwo hingegangen und haben einfach alles besprochen, was gut war, was schlecht war. Und auch so die Art, sich kritisch zu sehen und trotzdem sich zu akzeptieren, das ist jetzt hat mit Musik nichts zu tun, aber es ist, finde ich, total wichtig. Wenn man führt, darf man nicht die ganze Zeit denken, Moment, das habe ich jetzt falsch gemacht. Also man macht vielleicht viele Fehler, was weiß ich, was heißt Fehler, aber man macht Sachen, die vielleicht schneller oder anders gehen würden und trotzdem akzeptiert man das, weil wir alle Menschen sind. Das war sehr schön.
Und das war das Konzept des Studiums. Also es gibt dort einen Kammerchor, der ist quasi der Studienchor, um in Oslo an der Musikakademie dirigieren zu studieren. Oder war das jetzt Grete Petersen, die einfach gesagt hat, Yuval Weinberg, du kommst jetzt mit, du bist mein Assistent und machst alles, was ich mache?
Ja, ein bisschen beides. Also es gibt diesen Chor nicht fest an der Hochschule. Und die Sänger werden immer angefragt, unterschiedlich und sagen je nachdem ab oder zu. Und dass man so mit ihr immer mitkommt, das ist einfach wie früher halt, dass man nicht nur im Klassenzimmer studiert oder gelernt hat, sondern einfach in Action sozusagen, ohne auch selber was zu machen. Ich finde, durchs Zuhören kann man einfach so viel lernen. Ich kann selber viel besser hören, wenn ich gerade nicht leite, weil ich selber nichts leisten muss. Ich kann nur 100% mich auf meine Ohren konzentrieren und das war's. Ich muss die Hände, die Arme nicht bewegen, ich muss keinen Kontakt mit Menschen haben.
Und Norwegisch haben Sie nebenbei auch noch schnell gelernt. Deutsch auch, oder?
Ja, so ist, schnell ist es jetzt nicht mehr, aber doch, also Deutsch habe ich in Berlin angefangen, so vor 8 Jahren zu lernen und Norwegisch habe ich erstmal 2 Jahre gar nicht gemacht, gar nicht gesprochen, also ich habe mich gar nicht getraut, ich dachte, mein Gott, die Aussprache kriege ich nie hin und als ich wusste, dass ich irgendwann nicht mehr in Norwegen bleiben werde, dann dachte ich, okay, jetzt ist die Zeit, jetzt habe ich Mut. Jetzt muss ich das auch nicht perfekt können und dann habe ich so einen Schnellkurs gemacht, so 3 Wochen oder so und ab da ist es irgendwie in Fluss gekommen.
Yuval Weinberg ist mein Gast in SWR 2 zur Person. Heute der neue Chefdirigent des SWR Vokalensembles. Yuval Weinberg, Zeit für eine Schnellfragerunde. Worauf sind Sie besonders stolz?
Auf meine Tochter.
Wie können Sie am besten entspannen?
Wenn etwas richtig anstrengend ist. Also Yoga, wenn irgendwelche Asanas super anstrengend oder schwer sind oder wenn es körperlich anstrengend ist worden.
Was war Ihr schönster Lustkauf?
Ich kaufe so wenige Sachen. Keine Ahnung. Ich habe im Sommer 3 Paar Schuhe gekauft an einem Tag und sonst habe ich in den letzten 4 Jahren, glaube ich, kein Paar gekauft. Also vielleicht das.
Was können Sie besonders gut kochen?
Ich traue mich nicht, Hummus zu sagen, aber Hummus.
Mit wem würden Sie gern einen Monat lang tauschen?
Mit einem Gefangenen im Gefängnis.
Was sagt man Ihnen nach?
Ja, bestimmt, dass ich ruhig bin. Ja, sowas.
Und was mögen Sie an sich selbst nicht?
Viele Sachen. So dass ich oft sehr gerne will, dass alle zufrieden sind. Und das kommt sehr selten vor in der Realität.
Zeit für eine weitere Musik. Vaselina Kasarova von ihrer CD Bulgarian Soul. Eine Nummer haben sie ausgesucht.
Da zavti, 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 da z
Vaselina Kasarova, die berühmte Operndiva, hat eine CD gemacht mit einem bulgarischen Frauenchor und bulgarischen Volksliedern. Bulgarian Soul heißt die CD. Und dieses Lied, da geht es um Paprika pflücken. Ich bin mir aber nicht so ganz sicher, ob das wirklich ein Erntelied ist oder ob der Paprika nicht doch ein scharfes anderes Symbol ist, denn diese Mädchen klingen ziemlich frech.
Ja, das würde ich auf jeden Fall unterstützen.
Ja, oder?
Ja, 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 doch, also alles hat da eine zweite Bedeutung, glaube ich.
Vaselina Kasarova hat offensichtlich als Operndiva ihr bulgarisches Volkslied wiederentdeckt und auch in die Welt tragen wollen. Wie ist das eigentlich bei Ihnen, Joel Weinberg, als Sohn in zweiter Generation polnischer Einwanderer, selbst in Israel aufgewachsen, studiert in Berlin und Oslo und jetzt leben Sie in München? Was ist da Ihre kulturelle Identität?
Ehrlich gesagt würde ich sagen Chor. Ja, weil an sich ist Chor schon eine Kultur, egal wo man ist. Und es ist auch wieder ein Klischee, aber ja, ich arbeite gerne mit Chören, egal wo, und fühle mich auch oft sehr wohl. Und egal, ob wir jetzt auf Deutsch, Englisch oder Norwegisch oder Hebräisch proben und üben und welche Musik wir singen, es ist oft einfach schön. Und ich fühle mich einfach ganz und nicht so, dass mir was fehlt. Aber trotzdem, natürlich bin ich Israeli vor allem. Also ich würde nicht dir sagen, vor allem jüdisch, sondern die Sprache, diese Musik, die israelische Musik, die Art Humor, also alles, das, was einfach aus diesem Land kam, das ist in mir.
Und gibt es etwas, was Sie vermissen, wenn Sie jetzt hier sind, von Ihrer alten Heimat Israel?
Es hat vor allem angefangen, so zu sein, als meine Tochter in die Welt kam, dass ich dachte, ich will, dass sie auch meine Heimat kennenlernt. Und das ist nicht nur Hummus, weil den kann ich selber herstellen, aber irgendwie, man spricht immer von der Wärme, die die Menschen haben. Das stimmt, das hat auch einen Preis. Also der Preis ist einfach die geringe Privatsphäre, die man hat. Und das hat mir nie gefallen in Israel, beziehungsweise ich habe mich da immer ein bisschen fremd gefühlt in der Hinsicht. Und ich glaube, es ist auch normal, dass man sich überall zu Hause fühlt und auch gleichzeitig auch ein bisschen fremd. Und ich dachte, jetzt ist die Situation in Israel sehr schwierig, sowohl politisch als auch coronamäßig und sozial. Und das fällt mir schwer, das alles von hier so zu sehen und zu akzeptieren, dass ich erstens nichts dafür oder dagegen machen kann. Und dass ich mich auch entschieden habe, irgendwie mich zu distanzieren und zu sagen, okay, passt mir nicht, dann gehe ich mal weg. Weil als ich so 18 war, hatte ich total so die Ideologie, ich lerne viel über Musik, über Chor und komme dann zurück und versuche über dieses Mittel die Welt zu verbessern sozusagen. Oder die kleine Welt, in der ich lebe, egal ob das jetzt eine Straße ist oder eine Stadt. Und diese Idee habe ich leider ein bisschen aufgegeben, dadurch, dass ich jetzt auf die Professionalität angegangen bin. Und ich hoffe und glaube eigentlich, dass irgendwann im Leben nochmal der Punkt kommt, dass ich die beiden mehr kombinieren kann. Also ich will jetzt nicht sagen, ich mache nur jetzt professionelle Musik und der Rest ist mir egal, weil das einfach nicht stimmt. Aber jetzt ist der Zeitpunkt für mich so, dass ich denke, erstmal weitermachen, erstmal so Sachen entstehen lassen und danach kann man das vielleicht in unterschiedlicher Richtung in so andere Aspekte entwickeln.
Also so wie Barenboim mit seinem israelisch-palästinensischen Versöhnungsprojekt auf der Ebene der Orchestermusik. An was denken Sie da?
Ich denke, dass jeder eine Stimme hat und es ist noch zugänglicher als mit Instrumenten natürlich. Und ich merke auch, dass selbst wenn das Konzept Chor einem ganz fremd am Anfang ist, und das ist auch meine Erfahrung gewesen in Israel, als ich Jugendchöre und auch Erwachsenenchöre dirigiert habe, kommt sehr schnell dazu, dass die Leute sehr viel Lust haben und das nicht nur genießen, sondern auch sehr wertschätzen. Und dadurch kommt man auch darauf, dass man auf die anderen hört. Und das hat mit Musik gar nichts zu tun. Das heißt, dass man einfach nicht nur redet, sondern auch mehr zuhört und dass man den anderen respektiert, offen ist, die anderen wahrzunehmen. Und das beeinflusst nicht nur einen selber, sondern auch dann die Eltern oder die Kinder und die Nachbarn, weil alle kommen dann zum Konzert irgendwie und denken, mein Gott, was ist jetzt ein Chorkonzert? Man darf nicht mal reden während der Stücke. Aber man ist oft begeistert am Ende und dann wollen die anderen auch mitsingen. Und so eine Art Netzwerk von Chören. Ich selber sehe keinen besseren Weg, dass man zum Einklang kommt. Respekt passiert gerade durch die Politik auf keinen Fall. Deshalb können wir nur das machen, was wir können.
Also Chormusik auch als soziale, gesellschaftliche, menschliche Utopie des Zusammenlebens.
Mhm.
Arnold Schönberg hat auch erst im Exil gemerkt, dass er Jude ist. Das hat vorher für ihn keine große Rolle gespielt. Wie ist das denn bei Ihnen? Spielt Religion für Sie eine Rolle, das Jüdische?
Nein, nicht so wirklich. Ich wurde ganz weltlich erzogen und kenne die Tradition nur so vom Gehör sozusagen. Haben sie nicht so richtig miterlebt und habe manchmal auch sogar Lust, ein bisschen mehr zu wissen oder ein bisschen mehr beteiligt zu sein. Ich finde zum Beispiel die jüdische Musik oft sehr berührend. Es kommt mir nicht fremd vor. Deshalb ist es auch da meine Spur so.
Die Musikauswahl, die Sie mitgebracht haben für diese Sendung, hat einen auffälligen Schwerpunkt in der Volksmusik. Immer wieder kommen Volkslieder, die so aus voller Brust gesungen sind. Was steht da dahinter?
Ich muss erstmal sagen, dass es mich auch überrascht hat. Also es ist wie eine Art Therapie, dass ich überhaupt diese Liste zusammenstellen musste. Und dann, als ich Ihnen das geschickt habe, dachte ich, das ist alles fast nur Volksmusik oder inspiriert von Volksmusik oder da wird Volksmusik zitiert. Ja, wie Sie sagen, ich habe auf jeden Fall Schwäche dafür. Ich glaube, dass mir das einfach ehrlich vorkommt. Also irgendwas spricht mich einfach an. Ich fühle mich ein bisschen zu Hause, egal ob die Musik jetzt russisch, bulgarisch, jüdisch.
Volksmusik ist ja eigentlich das Gegenteil von professioneller Musik. Volksmusik ist Laienmusik, ja, wenn man das Wort so verwenden will. Sie sind jetzt Chefdirigent eines Rundfunkchors und der muss eigentlich permanent Perfektion abliefern, denn man möchte zwar Live-Atmosphäre gerne wahrnehmen im Radio, aber man möchte keine Imperfektion mehrfach senden. Ist das für Sie auch so eine Art Sehnsuchtsort, diese Emotionalität? Wollen Sie die Sänger aufbrechen?
Ja, an sich schon. Wer hat gesagt, dass man entweder Perfektion oder Emotion oder Gefühl haben darf? Ich glaube, das geht schon, also das ist ja die ewige Frage, aber ich glaube, dass man beide kombinieren kann. Natürlich hat man manchmal Kompromisse, so wenn man total drin ist und dann hat man kurz das Biss vergessen. Das finde ich nicht so entscheidend. Wenn alles schief ist und die Emotion ist da, ist es natürlich nicht sendbar. Aber das würde das Vokalensemble nicht machen, also in keinem Fall.
Unser nächstes Musikbeispiel ist ein legendäres Beispiel für das volle Risiko. Und zwar die Aufnahme von Janet Baker von Gustav Mahlers Ich bin der Welt abhanden gekommen. Es gibt zwei berühmte Aufnahmen. Die hier ist die mit Barbie Rolli und dem Allee Orchestra, aufgenommen 1967 in den Abbey Road Studios in London, also eine Studioaufnahme. Und ich glaube, es gibt kaum etwas Extremeres von einer Profisängerin, wo sie an den Rand des Nicht-mehr-Singens geht. Hören wir uns das mal an. Janet Baker mit Gustav Mahlers Ich bin der Welt abhanden gekommen. Die Aufnahme von 1967 unter der Leitung von John Barbie Rolli und dem Halle Orchestra. Yuval Weinberg, Sie haben sich diese Aufnahme gewünscht. Warum?
Ich kenne diese Studioaufnahme nicht. Ich kenne eine andere Aufnahme von Janet Baker. Ich finde sie aber sehr, sehr schön. Warum? Weil ich diese Musik einfach sehr gerne mag. Für mich insgesamt ist es so, dass ich an die klassische Musik durch die Chormusik gekommen bin. Also oft bei unterschiedlichen Sachen. Auch bei Kasarova habe ich erstmal dieses Volkslied mit dem Frauenchor gehört und sie gehört und dachte, oh, sie singt so schön. Und dann habe ich erst die Mozart-Arien entdeckt. Und dadurch bin ich auch insgesamt in die Operwelt auch tiefer gekommen. Und mit Janet Baker, also mit den Aufnahmen von Mahler und mit Erik Eriksson, die Bearbeitung für Chor, die sehr berühmt ist. Ich habe sie gehört, fand sie toll und dann habe ich das Original erst gehört. Weiß nicht, mit 12. Und damals gab es nichts und das Internet war nicht so entwickelt wie heute. Natürlich, man musste etwas mehr recherchieren oder mehr in CD-Musikläden gehen. Ja, und ich finde diese Lieder heute genauso toll wie früher und spiele sie einfach gerne zu Hause alleine. Und ich habe noch nie eine Aufnahme oder ein Konzert gehört, wo alles so war, wie ich mir das wünsche. Es ist einfach unmenschlich, dass alles perfekt ist eigentlich. Dass jeder Ton genau die richtige Farbe und Dynamik und so weiter. Es ist einfach viel zu schlicht dafür.
Ja, darum finde ich diese Aufnahme so interessant. Die ist Jahrzehnte später noch berühmt, obwohl der Oboist viel zu laut reinknallt im Vergleich zu der Janet Baker, die noch mit dem letzten Faden der Kopfstimme das Wagnis eingeht. Sie weiß überhaupt nicht, ob der Ton kommt. Das kann man nicht wissen, wenn man so leise singt. Und sie wagt es und das Orchester hinten dran wie Kraut und Rüben. Mal kommt der nicht, dann kommt der später. Völlig wurscht egal. Mhm. Diese Aufnahme geht so unter die Haut, dass man sie nie vergisst, einfach weil sie alles riskiert und diese professionelle Maske irgendwie beiseite lässt. Mhm. Wie kriegt man das als Dirigent hin? Kann man das mit den Händen zeigen oder ist das eine Frage des Vertrauens, dass die Sänger so ein interpretatorisches Risiko eingehen, sich so nackt machen?
Also es hat auf jeden Fall mit Vertrauen zu tun. Damit man sich nackig macht, sozusagen als Dirigent, muss man sich etwas wohlfühlen. Und das muss nicht unbedingt eine Gruppe sein, die man gut kennt. Das kann auch spontan passieren mit Leuten, die man überhaupt nicht kennt. Aber man muss irgendwie Kontakt haben. Also ich kenne das bei mir, wenn ich das Gefühl habe, die Leute kommen nicht mit. Ich muss irgendwie leiten, sodass es irgendwie zusammen ist. Aber so richtig kann sich sie jetzt nicht zwingen, mitzukommen. Dann kommt es aus mir heraus auch nicht. Wenn ich das Gefühl habe, wir geben uns die Hand sozusagen, dann kann ich schnell rennen und sie kommen mit. Und dann kommt es einfach auf einmal von innen so. Also ich will das nicht kontrollieren, weil das ist ja die schönste Art, Heilung zu haben, auch im Leben. Irgendwie, dass man sich öffnet und dass es nicht nur für mich ist, sondern das ist eine Erfahrung, die wir alle zusammen teilen. Das ist auch das Schöne, was ich also an der Gruppenarbeit oder der Gruppensituation finde.
Sie haben mir für die heutige Sendung vorgeschlagen, eine Aufnahme mit dem Chor des Bayerischen Rundfunks, bei dem Sie viel einstudiert und auch mehrere Konzerte dirigiert haben. Die doppelchörige Messe von Josef Rheinberger. Ich habe da reingehört und bin hängen geblieben beim Benediktus, das so riskant und kopfstimmig gesungen ist, wie ich diesen Bayerischen Rundfunkchor noch nie gehört habe. Die haben eigentlich große Stimmen und singen eher aus. Aber das hier ist von unglaublicher Zartheit und auch riskant. Wie haben Sie das gemacht?
Es ist einfach so entstanden, ehrlich gesagt. Genau diesen Klang hatte ich im Kopf und es ist auch passiert. Und ich muss sagen, in der Probe war der Satz davor, Sanctus, einfach so schön. Und im Konzert dann nicht, weil, also passiert ja genau, wie Sie sagen. Wenn man an die Grenze geht, dann passiert es, die Stimme bricht. Und das ist im Konzert dann passiert. Dafür hören wir jetzt das Benediktus aber.
Aus der doppelchörigen Messe von Josef Rheinberger war das Benediktus mit dem Chor des Bayerischen Rundfunks unter der Leitung von Juval Weinberg aus einem Konzertmitschnitt vom Mai 2017. Juval Weinberg ist heute mein Studiogast in SWR 2 zur Person. Juval Weinberg, Sie haben mit dem Chor des Bayerischen Rundfunks viel gemacht, viele Einstudierungen, aber auch eigene Konzertprogramme, die alle eher Konzeptprogramme sind, wo sie von unterschiedlichen Ecken Dinge zusammentragen, aber auch auf eine ganz, wie mir vorkommt, besondere Weise ineinander verschränken und verknoten. Was ist für Sie ein gutes Programm? Wie sieht das aus? Was muss das haben?
Das Programm muss sich so anfühlen, als wäre das ein Stück, also ein musikalisches Werk, finde ich vor allem bei Chormusik, weil in der Orchestermusik sind die Stücke viel länger. Das ist rein praktisch so. Und die Chorstücke, es gibt wenige A Cappella-Chorstücke, die länger sind als 20 Minuten. Und es gibt sogar viel mehr, die unter 10 Minuten sind. Und man will im Konzert nicht, okay, ein Stück hören, Applaus, noch ein Stück. Also man kann es natürlich machen, aber für mich ist es so, als eine Einheit macht es viel mehr Sinn, wenn die Stücke irgendwie miteinander zu tun haben. Und wenn da ein roter Faden ist, egal ob musikalisch oder textlich oder einfach vom Gefühl her. Das sind für mich die Konzerte, die ich auch am meisten genieße. Und eigentlich plane ich all meine Programme so.
Das heißt, da gibt es dann auch gar keine Pausen zwischen den Stücken. Wir haben am Anfang der Sendung ein paar Beispiele gehört, wo Sie Stücke ineinander haben fließen lassen.
Ja, mal so, mal so. Wenn ein Werk zu Ende kommt und man hat das Gefühl, jetzt ist was ganz anders danach, dann ist es doch wichtig, dass man das erstmal wirklich in Ruhe beenden lässt, wirklich auch Applaus in dem Fall, und dann wieder anfängt. Aber oft auch wirklich so, dass man Attacke durchgeht.
Und jetzt das nächste Stück ist auch von einem norwegischen Komponisten, Bjørn Ander Drage, der ein Lied von Dietrich Buxtehude zum Ausgangspunkt seiner Komposition gemacht hat, für Soli, Sprechchor, gemischten Chor und Streicher, eine Aufnahme mit dem Bayerischen Rundfunkchor unter ihrer Leitung. Was war das für ein Konzertprogramm?
Das hat mit Buxtehude angefangen. Wir haben das originale Lied, das Klaglied von Buxtehude, gespielt und gesungen mit 4 oder 5 Sopranen. Das hat Buxtehude auch für die Beerdigung seines Vaters geschrieben. Und ich finde sowohl den Text als auch die Musik sehr, sehr schön in der allereinfachsten Form. Also der Tod spielte einfach mit überall in diesem Konzertprogramm. Bjørn Ander Drage, der Komponist, hat die Musik benutzt. Oft hört man auch richtig so Buxtehude darunter sozusagen. Ich kannte das Stück als A Cappella-Chorwerk. Die Noten habe ich irgendwo einfach entdeckt in Norwegen. Ich kannte den Komponist nicht, habe ihn kontaktiert. Vom Notenbild auch war es mir so fremd, dass ich sofort Lust hatte. Ich dachte, oh, wie soll das klingen überhaupt? In dem Fall war es auch oft sehr frei, dass man wirklich viel Interpretationsfreiheit hatte. Ich habe es in Norwegen dann gemacht einmal und fand es beeindruckend und gelungen. Und dann habe ich das beim BR vorgeschlagen. Und als ich ihm geschrieben habe, dass ich das beim BR mache, dann hat er mir gesagt, oh, ich habe eine Version für Streicher auch, also eine Uraufführung sozusagen. Und das war eine Woche vor dem Konzert, also das war schon nachdem wir das Stück geprobt haben mit dem Chor. Und wir hatten auch Streicher sogar dabei. Und dann habe ich gedacht, mein Gott, wir müssen das machen. Und dann hat er mir das schnell geschickt. Ich musste das schnell lernen natürlich, die Instrumentalisten haben es bekommen. Und das ging doch. Und ich finde das Stück auch mit den Streichern, also es wurde jetzt ein ganz anderes Stück, weil der Chor nicht mehr alleine im Vordergrund steht. Ja, finde es cool. Ich habe es seitdem nicht gehört, also ich bin jetzt gespannt.
Ja, das sind wir jetzt. Bjørn Ander Drage, das geht 11 Minuten, Klaglied. Bjørn Ander Drage und Dietrich Buxtehude, Klaglied, ein Beispiel aus einem der Konzerte, die Sie, Juval Weinberg, mit dem Chor des Bayerischen Rundfunks gemacht haben, zusammen mit dem Münchner Kammerorchester. Juval Weinberg, Sie sind jetzt frisch gebackener Chefdirigent des SWR Vokalensembles. Dass das Ensemble Sie als Chef wollte, ist eine Sache. Die andere ist, warum haben Sie zugesagt? Was hat Sie interessiert an diesem Job?
Es interessiert mich, weil dieses Ensemble einfach alles kann. Weil ich jetzt als Musiker sozusagen keine Grenze habe. Es wird mir nicht gesagt, es geht bis zum H oder bis zum D oder was weiß ich. Oder das können wir ja so singen, sondern ich stehe da und ich darf einen Chor bitten, bitte singt das mit viel Vibrato, ganz ohne Vibrato. Laut, leise und natürlich gibt's Grenzen. Also jede Stimme hat Grenzen. Aber die sind auch bereit mitzukommen, wenn es wirklich ganz an der Grenze ist, dass es nicht mehr geht. Das wusste ich davor eigentlich nicht und das merke ich jetzt, dass es mir viel Spaß macht, weil dadurch gewinne ich Vertrauen und sie auch, glaube ich. Dass man denkt, okay, wir sind nicht hier, um jemanden zu bewerten, sondern um was Schönes zu produzieren.
Als Chefdirigent gehört es jetzt auch zu Ihren Aufgaben, die künstlerische Planung des Ensembles zu verantworten, seine Weiterentwicklung auch. Das SWR Vokalensemble ist ein Rundfunkensemble und hat als solchen einen öffentlichen Auftrag. Im Grunde gehört es der ganzen Gesellschaft. Was bedeutet das für Sie? Was haben Sie vor mit dem Ensemble?
Sie nennen jetzt gerade zwei Rollen, glaube ich, die ich jetzt habe sozusagen. Ich glaube, die eine Rolle ist für mich sehr einfach. Ich muss einfach in den Proben dabei sein und das Beste machen, was ich kann mit dem Chor. Und das kenne ich und das bin ich sozusagen. Und die andere Spur oder die andere Stelle ist einfach wirklich einen Überblick zu behalten von außen. Was machen wir? Wie viel machen wir von dem? Wie viel dürfen wir investieren für so ein Programm oder für so ein Programm? Und was ist der künstlerische Sinn eines Projekts oder Konzepts und was ist auch so der weitere Sinn? Also entweder ist es wirklich so eine Art, wir entwickeln hier was Neues. Egal, ob jetzt 1000 Leute im Publikum sind, 20.000 Leute das hören am Ende oder nur 200. Es trägt dazu bei, dass was Neues entsteht und dass die Musik auch irgendwie weitergeht. Oder wirklich, es ist so, dass man denkt, ich will diese Musik so vielen Menschen wie möglich irgendwie zugänglich machen. Und ich finde, ein Rundfunkensemble hat einfach beide Aufgaben. Und das SWR-Vokalensemble hat auch die Möglichkeit, beide zu erfüllen.
Ja, das ist eine der Zielsetzungen des SWR-Vokalensembles, schon lange Repertoire zu erweitern und zu entdecken. Sie tragen mit ihrem völlig anderen Hintergrund, als es bisher beim SWR-Vokalensemble war, sicherlich dazu bei. Was haben Sie vor in dieser Saison?
Also wir fangen jetzt erstmal an mit Messiaen, mit den Saint-Crochant. Und mit Örjan Matre Orphic Songs. Die Orphic Songs wurden 2016 geschrieben, sind also schon alt. Und das ist so ein Klassiker, das Stück von Messiaen. Beide Stücke haben trotzdem was Gemeinsames, natürlich. Also das geht da auch um Mythen und alten, auch wieder volkstümlichen Geschichten. Zusammen mit Brahms Opus 42. Wir haben die Proben schon angefangen letzte Woche und das macht total Spaß. Und ich finde, schon nach einer Woche denke ich, das wird echt ein gutes Programm und ein gutes Konzert. Und ich hoffe nur so sehr, dass wir das wirklich machen dürfen, dass die Situation nicht schlimmer wird, sozusagen.
So Corona will.
Ja.
Wird es stattfinden, das Antrittskonzert von Yuval Weinberg am kommenden Freitag, 20. und Samstag, 21. November in der Alten Kelter in Fellbach, live zu erleben auch in SWR 2 und im Videostream auf SWR Classic. Diese Sendung, SWR 2 zur Person mit Yuval Weinberg als Gast, können Sie wie immer nachhören auf swr2.de und auf der SWR 2 App. Mein Name ist Dorothea Bossert. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag mit SWR 2. Und hier kommt jetzt noch ein Höreindruck von Örjan Matre, Orphic Songs.